So, hallihallo, es ist Montag, der 24. September, 16 Uhr und damit ist hier bei Radio Free FM auf der 102,6 auch Zeit für die Plattform. Am Mikrofon ist für euch die Julia und heute dreht sich bei uns in der Plattform alles um eine innovative, neuartige und etwas andere Idee, die dazu dient, uns zu verbessern und gleichzeitig auch attraktiver zu gestalten. Dabei geht es um die Strecke vom Hauptbahnhof zum oberen Eselsberg. Wer dort nämlich die Universität, den Botanischen Garten oder wie ich zum Beispiel an das Universitätsklinikum zum Arbeiten muss, der bedient sich momentan noch den Buslinien der Nummern 3 und 5. Außerdem ist bereits eine Straßenbahn geplant auf den oberen Eselsberg. Zu der gibt es jetzt aber eine zugegebenermaßen für Leute mit Höhenangst nicht ganz schwindelfreie Alternative, bei der wir zusätzlich zum eigentlich Fortbewegen noch über der Stadt schweben und den Ausblick auf Ulm genießen könnten. Was für eine Alternative das ist und wie sie funktionieren soll, das wird uns unser Interviewgast Berthold Stückle in der kommenden Stunde verraten. Jetzt begrüße ich ihn aber auch mal ganz herzlich bei uns im Studio. Hallo, herzlich willkommen bei uns. Vielleicht stellen Sie sich einfach ganz kurz unseren Hörern vor, damit die ein Bild von Ihnen bekommen können.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung, mich hier mal zu präsentieren und auch das Konzept vorzustellen. Mein Name ist Berthold Stückle, ich bin Landschaftsarchitekt, 48 Jahre alt und wohnhaft in der Molkestraße in Ulm und beschäftige mich hauptsächlich mit Projektmanagement an größeren landschaftsbaulichen Projekten oder städteplanerischen Projekten, Gartenschauen, die Landesgartenschau in Neuem habe ich mitentwickelt, die Landesgartenschau in Heidenheim oder jetzt die letzten Jahre die Bundesgartenschau in Koblenz. Dort war ich über 4,5 Jahre als technischer Leiter tätig.
Kommen Sie aus Ulm oder wie kommt es dazu, dass Sie ausgerechnet in Ulm revolutionieren wollen mit Ihre Idee?
Gebürtig bin ich aus Ehingen, bin aber seit 1980 in Ulm, habe dort meine Lehre gemacht und mich dann stetig fortgebildet bis hin zum Landschaftsarchitekten. Und von daher kenne ich Ulm natürlich, sage ich mal salopp, wie meine Westentasche und kenne natürlich auch die letzten Jahre, wenn man sich als Architekt mit Aufgaben befasst wie Städteplanung oder Architektur, da gehört natürlich auch immer ein Verkehrskonzept dazu. Und ich kenne natürlich die Straßenbahndiskussionen seit Jahren, seit Mitte der 90er Jahre. Es gab ja schon mal einen Bürgerentscheid gegen die Straßenbahn in den 90er Jahren. Dann wurde sie wieder hochgeholt, die Linie 2. Und durch meine Tätigkeit in Koblenz, wo ich ja eine solche Anlage, wie ich sie jetzt in Ulm vorgeschlagen habe, realisiert habe als verantwortlicher Leiter, bin ich auf die Idee gekommen, mir mal das Profil anzuschauen vom Bahnhof hoch zur Universität. Und dabei habe ich festgestellt, dass es technisch möglich ist, hier eine Alternative zur Straßenbahn zu entwickeln, nämlich eine sogenannte Dreiseil-Umlaufbahn, das modernste, was es im Seilbahnbau gibt.
Wie kann man sich das denn grob einfach mal vorstellen?
Grob kann man sich das einfach so vorstellen. Es ist ein anderes Konzept, ein komplett anderes Verkehrskonzept, bestehend aus Busschatteln und einer Seilbahn. Eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung vom Bahnhof hoch zur Wissenschaftsstadt, im Prinzip hinterm Botanischen Garten in Höhe zum Eingang der Zahnmedizin. Dort wäre die Bergstation. Es wären 30 Kabinen, a 35 Leute Fassungsvermögen, die im 42-Sekunden-Takt vom Bahnhof hochfahren würden. Kapazität 3000 Leute je Richtung, je Stunde. Dazu bräuchte man 60 vollbesetzte Busse oder 30 vollbesetzte Straßenbahnen, um diese Kapazität an Leuten hochzuschatteln. Parallel dazu muss man natürlich die Leute, die am Mehringer Weg wohnen, auch mitnehmen. Dort habe ich vorgesehen, einen Pendelbus einzurichten vom Bahnhof hoch zu Uni Süd. Einer rauf, einer runter, die im 10-Minuten-Takt die Leute auf der Strecke mitnehmen, an den jetzigen Haltestellen, wie sie vorhanden sind. Und ich nenne es immer die, ja, mit einem kleinen Lächeln, die sogenannten Seilbahnverweigerer, weil ja nicht jeder eine Seilbahn einsteigt. Weil er Höhenangst hat zum Beispiel oder so, ja. Und auch die müssten ja dann hochgeschattelt werden und deshalb ein Pendelbus. Auf dem Eselsberg selber dann würde ich Quartiersbusse einsetzen. Quartiersbusse heißt, es fahren 2-3 Busse immer im Kreis herum, um die Institute zu bedienen. Viele Leute könnten natürlich von der Seilbahn direkt aussteigen und in ihre Institute laufen. Die innere wäre erreichbar, die Chirurgie wäre erreichbar, die anderen Institute wären erreichbar. Aber die Uni West, die Fachhochschule, Lise-Meitner-Weg-Straße, da müsste dann in der Tat mit Bus gefahren werden. Quartiersbusse, zwei, drei Elektrobusse, die immer im Kreis fahren. Dort stehe ich mit Daimler Benz in Kontakt. Die hätten möglicherweise Interesse, hier mit einzusteigen als Pilotprojekt. Da ja auf dem Eselsberg oben auch Daimler Benz ein Forschungszentrum hat für Batterietechnik und für Brennstoffzellen.
Also es wäre auch einfach eine Ergänzung zu der normalen Buslinie.
Nein, so kann man es nicht sagen, weil die Linie 3 und 5 ja jetzt von ganz anderen Richtungen kommen. Dieser Pendelbus wäre eigentlich nur vom Bahnhof hoch zur Uni Süd. Im Prinzip würden tagsüber wahrscheinlich zwei Busse reichen, einer rauf, einer runter, das entspräche einem 10-Minuten-Takt. Die Busse wären aus meiner Sicht relativ leer, also auch sehr komfortabel für die Anwohner an dieser Strecke, weil nach meiner Schätzung und nach meinen Erfahrungen und auch Dinge, die ich berechnet habe, steigen ungefähr 80-85% der Leute erst am Hauptbahnhof in die Straßenbahn oder in die jetzigen Linien 3 und 5, um auf den Eselsberg zu kommen. Die meisten Leute kommen einfach mit der Straßenbahn oder mit den Stadtbussen oder mit den Regionalbussen oder mit den Regionalbahnen oder Fernzüge am Bahnhof an. Das ist der Dreh- und Angelpunkt, das ist der Umschlagplatz der Leute. Und die Seilbahn wäre da eigentlich prädestiniert dafür, hier als schnelles Punkt-zu-Punkt-Medium die Leute auf den Eselsberg zu transportieren. Sie müssen sich vorstellen, es stehen immer vier Gondeln, a 35 Leute, das entspricht ungefähr 120 Personen, immer zur Verfügung in den Stationen. Vier unten, vier oben und 22 Gondeln befinden sich auf der Strecke. Das heißt, sie steigen aus, können einfach zur Seilbahn laufen, können einfach einsteigen. Wenn die Seilbahn voll ist oder wenn sie rumgeführt ist, geht sie dann hoch an den Eselsberg. Barrierefrei übrigens, ohne Probleme, Elektrorollstühle, Fahrräder, alles kann mitgenommen werden.
Okay, die Seilbahn als Alternative zu einer Straßenbahn. Damit wird es jetzt auch gleich weitergehen, aber jetzt gibt es erstmal Musik. So, hier ist Radio Free FM. Wir sind wieder on air in der Plattform. Heute bei mir zu Gast ist der Berthold Stückle und der hat eine Idee. Welche denn nochmal?
Naja,
oder Projekt eigentlich?
Ja, eigentlich ein Projekt, weil eine Idee ist eine Idee, die muss man erstmal entwickeln, um festzustellen, ob es funktioniert, ob die Idee funktioniert. Insofern ist es schon ein Projekt, weil wir das technisch geprüft haben. Es wäre technisch möglich, vom Hauptbahnhof auf den Eselsberg in die Wissenschaft, auf die Wissenschaftsstadt hoch eine sogenannte Dreiseil-Umlaufbahn zu bauen. Diese Dreiseil-Umlaufbahn bin ich eigentlich auf die Idee gekommen und dann habe ich ein Projekt daraus entwickelt, weil ich als technischer Leiter in Koblenz bereits so eine Bahn gebaut habe, 1 Kilometer freispannend über den Rhein, von linksrheinisch nach rechtsrheinisch, im Zuge der Bundesgartenschau Koblenz 2011, sie fand letztes Jahr statt. Dort haben wir ein großes Verkehrsproblem gehabt, nämlich weil wir ein bipolares Konzept entwickelt haben, was die Gartenschau anbetrifft. Wir hatten eine städtische Bereiche und wir hatten einen Bereich oben auf der anderen Rheinseite, hoch oben auf der Festung Ehrenbreitstein und standen vor dem Problem, wie bringen wir unsere Besucher ökonomisch und ökologisch am besten von der linken auf die rechte Rheinseite. Wir haben experimentiert mit Bussen, Gelenkbussen, Fähren, Monorailbahnen und Ähnlichem, sind aber sehr schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich nur eine Seilbahn werden kann und haben dann verschiedene Varianten geprüft, um einfach über den Rhein zu kommen. 7 verschiedene Streckenvarianten geprüft. Letztendlich blieb eine übrig und die haben wir auch verwirklicht. Als Beispiel vielleicht einfach mal mit dem Bus bräuchte man von linksrheinisch nach rechtsrheinisch in Koblenz ungefähr 25 Minuten. Und so viele Busse bringen sie gar nicht auf die Strecke. Die Strecke wäre hoffnungslos überlastet gewesen. Es hätte zum Verkehrskollaps geführt in Koblenz. Mit dieser Dreiseil-Umlaufbahn haben wir 7.600 Leute in der Stunde geschattelt. Insgesamt in 185 Tagen 6 Millionen Gäste. So bin ich auf die Idee gekommen, mal mir die Sache in Ulm anzuschauen, von der Lage, von der Topografie. Und es hat sich herausgestellt, dass es technisch möglich ist. Vom Profil her auch von der Trassenführung ganz wichtig. Wir würden in Ulm keine bebauten Gebiete überfahren. Bebaute Gebiete überfahren haben immer das Handicap, dass es vom Planungsrecht her nicht ganz einfach ist. Aber wie gesagt, so ist die Idee entstanden. Und auf diese Idee habe ich dann ein Projekt gesattelt und habe mit Projektpartnern, Ingenieuren, Statikern dieses Projekt entwickelt.
Wie sieht es aus? Wurde es in Koblenz gut angenommen, das Projekt? Also die Besucher, fanden die das gut oder gab es da irgendwelche Rückmeldungen?
Also unsere Besucher fanden das ausgezeichnet. Wir haben ungefähr 85% unserer Besucher sind mit der Seilbahn gefahren und lediglich 15% sind nicht mit der Seilbahn gefahren. Das hat verschiedene Gründe. Manche wollen nicht Seilbahn fahren oder es waren ihnen zum Teil an Spitzenzeiten die Schlangen zu lang vor den Stationen, Wartezeiten bis 15 bis 20 Minuten und haben dann lieber den Shuttlebus genommen, den wir angeboten haben. Wir haben natürlich auch zur Seilbahn einen Shuttlebus angeboten, wie gesagt, um auch Leute, die nicht Seilbahn fahren wollen, die Möglichkeit geben können, von der Innenstadt hoch auf die Feste über den Breitstein zu fahren.
Also es war ein Erfolg und gab jetzt eigentlich auch keine Probleme?
Es gab ab und zu Probleme, aber gemessen an der Forderleistung kann man diese Probleme vernachlässigen. Wir hatten einmal einen dreistündigen Ausfall aufgrund eines Getriebeschadens. Der Getriebeschaden wurde dann sofort repariert, weil jedes Ersatzteil vor Ort war für diese Seilbahn. Das kommt vor, das kommt natürlich auch bei Bussen oder Straßenbahnen vor. Und wir haben zweimal jeweils eine Stunde, eine halbe Stunde die Seilbahn aus Betrieb genommen aufgrund eines Gewitters. Technisch möglich, beim Gewitter zu fahren. Aber es ist natürlich für die Insassen vom Kopf her nicht ganz einfach, in einem Gewitter Seilbahn zu fahren. Jeder, der schon mal mit dem Flugzeug durch ein Gewitter gefahren ist, kann sich vorstellen, dass das nicht so angenehm ist. Aber wie gesagt, gemessen an den Gesamtbetriebsstunden kann man das wirklich vernachlässigen.
Und Wind hält jetzt so eine Seilbahn auch aus?
Diese Seilbahn hält ganz besonders viel Wind aus. Deshalb wurde sie auch konzipiert, diese sogenannte Dreiseilumlaufbahn. Die Seilbahnbauer aller Herren Länder reden von dieser Bahn die State of the Art, das Nonplusultra im Seilbahnbau. Hält Windgeschwindigkeiten bis 100-110 Stundenkilometer aus. Normale Seilbahnen müssen bei 50 bis 60 abgeschalten werden, Stundenkilometer pro Stunde. Daran können Sie schon erkennen, dass das eine ganz besondere Bahn ist. Genau für solche Aufgaben wurde sie konzipiert. Ein Beispiel: 2010 zur Olympiade in Whistler Mountain in Kanada. Eine Bahn, die nennt sich Peak to Peak, von Gipfel zu Gipfel. 3,6 Kilometer freispannend ohne Stütze. Bodenabstand 400 Meter, extreme Winde in den Bergen dort. Genau aus diesem Grund wurde diese Bahn entwickelt und mittlerweile auch schon 5-mal weltweit im Einsatz. Jetzt kommen 3 weitere hinzu, zu den Olympischen Spielen in Sotschi 2014.
Da kommen dann 3 gleich dazu?
Dort kommen dann gleich 3 dieser Anlagen dazu. Es befindet sich auch eine Bahn in Entwicklung, bereits im Planfeststellungsverfahren in Hamburg, auch interessant, von St. Pauli raus, über den Hafen drüber mit 120 Meter hohen Pylonen, damit auch noch die Queen Mary 2 unten durchfahren kann, wenn sie denn mal in Hamburg ist. Auch ein sehr spektakuläres Projekt meiner Projektpartner. Dann geht es mit einer einfachen Umlaufbahn weiter bis nach Wilhelmsburg. Dort soll die Seilbahn auch in den öffentlichen Personennahverkehr eingebunden werden.
Jetzt würde ich natürlich sehr gerne wissen, was denn diese Dreiseilbahn, so heißt die doch, oder?
Dreiseilumlaufbahn.
Dreiseilumlaufbahn, was vergessen, gut. Wie die denn jetzt eigentlich funktioniert. Aber davor gibt's noch Musik, ein kleines Lied. Das war Dreams Come True Girl by Cass McCombs. Wir sind hier bei Radio Free FM. Bei mir im Studio ist Berthold Stückle, der das Projekt hat, eine Seilbahn zu planen auf den oberen Eselsberg vom Hauptbahnhof. Ja, das wäre eine Dreiseil-Umlaufbahn. Was macht die denn so sicher oder anders auch, dass sie auch Winden standhält? Was ist es da für eine Technik?
Die Dreiseil-Umlaufbahn wie der Name schon sagt, besteht aus drei Seilen. Eine relativ neue Technik, Ende der 90er Jahre erstmalig erprobt im französischen Val d'Isère, von der Firma Garaventa entwickelt. Garaventa, ein Spezialist für Extremseilbahnbau, gehört zur Doppelmayr-Tochter, ist also mit von meinen Projektpartnern eine Tochterfirma, eine hundertprozentige. Die Dreiseil-Umlaufbahn besteht aus zwei fix gespannten Seilen, Tragseilen, deshalb auch der Name City Cable Car Ulm Konzept, so nenne ich es ja. Und zwei fix gespannte Tragseile bergführend und zwei fix gespannte Tragseile talführend. Dazwischen läuft ein Umlaufseil. Dieses Umlaufseil läuft immer mit der gleichen Geschwindigkeit. Und die Gondeln laufen auf achträdrigen Laufwerken wie auf Schienen, werden gezogen von diesem Zugseil. Wenn sie in die Station reinfahren, werden die Gondeln vom Zugseil abgekoppelt, dann mit sogenannten Reifenförderer ganz, ganz langsam in der Station weitergeführt, damit die Leute bequem ein- und aussteigen können. Und bei der Ausfahrt aus den Stationen werden sie mit Beschleunigern wieder auf genau dieselbe Geschwindigkeit wie das Zugseil beschleunigt und mit einer hydraulischen Klemme draufgeklemmt. Das macht das System auch so absolut sicher, weil durch diese fix gespannten Schienen sie einfach ganz andere statische Elemente haben wie bei einfachen Umlaufbahnen, die an einem Seil hängen, können Sie sich vorstellen, die wackeln natürlich bei den kleinsten Winden schon kräftig und deshalb ist die Bahn so sicher, was die Technik angeht. Die Bahn ist auch deshalb so sicher, weil es für diese Bahn gibt es zum Beispiel kein Bergekonzept. Die Bahn, also wenn die stehen bleibt zum Beispiel, ja, muss man jetzt nicht die Person evakuieren. Diese Seilbahn kann auf jeden Fall immer leer gefahren werden. Diese Anlage hat zwei komplette Hauptmotoren. Ein Motor, der an das öffentliche Stromnetz gekoppelt ist und ein Motor in derselben Stärke, der an ein Notstromaggregat, dieselbetrieben, gekoppelt ist, sodass, wenn der Strom ausfallen würde, die Seilbahn mit dem Notantrieb auf jeden Fall weiter betrieben werden kann. Und als dritter Antrieb ist noch ein Hilfsmotor. Wenn beide Anlagen ausfallen würden, könnte dieser Hilfsmotor zumindest die Anlage langsam, aber sicher die Gondeln in die Kabinen zurückfahren mit verminderter Geschwindigkeit. Dieses System, wie gesagt, hat kein Bergekonzept. Die Anlage kann immer leer gefahren werden. Alle wichtigen Elemente, seien es Reifenförderer, Getriebe, Motoren, egal was sicherheitsrelevant an dieser Seilbahn alles benötigt wird, ist doppelt, wenn nicht sogar dreifach ausgebildet.
Also das Bergekonzept, das wäre dann, wenn die Seilbahn einfach stehen bleiben würde.
Normalerweise, wenn Sie eine Einseilumlaufbahn haben oder wenn Sie Skifahrer sind, es kann ja durchaus mal sein, dass der Strom ausfällt und Sie stehen dann in einem Sessellift, dann gibt es sogenannte Bergekonzepte. Das kann entweder sein, dass Leute auf das Seil hinausgehen und die Gäste abseilen vom Seil direkt auf den Grund oder wenn das nicht funktioniert, in höheren Lagen, möglicherweise mit dem Helikopter müssen die Leute dann aus den Kabinen oder aus dem Lift befreit werden. Dies alles ist bei diesem Dreiseil-Umlauf-Konzept nicht notwendig, weil diese Seilbahn immer leer gefahren werden kann.
So eine Seilbahn, die braucht ja auch Energie, Strom. Wie sieht das denn aus? Ist es ökologisch oder kann die Energie, wenn die Seilbahn runterfährt, irgendwie wieder aufgenommen werden, weiterverwendet?
Also wenn man das jetzt mit normalen Verkehrssystemen vergleicht, mit herkömmlichen, dann ist sie auf jeden Fall günstiger. Allerdings hier natürlich die Einschränkung, man muss natürlich hier auch das Buskonzept, das ich entwickelt habe, mit dazu rechnen, weil diese Busse brauchen ja auch Energie. Aber allein die Seilbahn verbraucht relativ wenig Energie. Ich denke, wenn sie optimal ausgelastet ist, so viel wie ein modernes 3-Liter Dieselaggregat an einem modernen PKW, weil es nach dem Paternoster-Prinzip funktioniert. Die talfahrenden Gondeln ziehen die bergfahrenden nach oben. Sie müssen lediglich die Reibung überwinden und die asymmetrische Auslastung dieser Seilbahn. In der Regel sind es dann morgens mehr Leute, die Berg fahren und weniger, die Tal fahren. Und abends werden es im Eselsbank natürlich umgekehrt. Im Übrigen, was das Verkehrsmittel angeht, Seilbahn, ist es in Deutschland leider noch ein bisschen unbekanntes Thema. Während in Schwellenländern, Drittweltländern ist es ein unglaublicher Erfolg. Es gibt unglaublich viele Seilbahnen im öffentlichen Nahverkehr, in Nordafrika, in Mittelamerika, in Südamerika. Letzte Woche erst hat der bolivianische Staatspräsident einen Vertrag mit der Firma Doppelmayr unterzeichnet, zwei Städte zu verbinden mit einer 11 Kilometer langen Seilbahn mit 12 Zwischenstopps zwischen zwei Städten, die im bergigen, in den Hügeln liegen. Und dafür ist natürlich die Seilbahn prädestiniert dafür. Kurze Bauzeiten, preiswert zu bauen, Punktbaustellen, keine Linienbaustelle über 10, 11 Kilometer, sondern wirklich nur Stützen, punktuell, und das geht relativ fix.
Wieso, also woran liegt es denn, dass in Deutschland jetzt eher nicht und in so Schwellenländern öfters gebaut wird?
Naja, für eine Seilbahn muss natürlich schon die Topografie auch passen. Eine Straßenbahn hat absolut ihre Berechtigung in der Stadt, gar keine Frage. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Topografie stimmt, so wie hier in Ulm, von der Innenstadt hoch auf einen Berg, dann ist natürlich die Seilbahn auch prädestiniert dafür. Aber in den Köpfen der Verkehrsplaner nicht drin. Die Verkehrsplaner denken immer noch am Boden und nicht dreidimensional in der Höhe. Das ist aber überhaupt kein Problem. Wir sind momentan dabei, den Markt auch ein bisschen zu sondieren, weil, dass die Städte in Tälern liegen, an Flüssen, das ist ja historisch bedingt. Aus dem Mittelalter und so. Man hat einfach Übergänge an der Donau gehabt, Fortübergänge, da haben sich die Leute niedergelassen. Jetzt natürlich im 20. und 21. Jahrhundert dehnen sich die Städte aus. Und es ist ja typisch, was in Ulm passiert ist. Man hat die Institute, die Wissenschaft hat den Campus auf den Berg verlegt. Wohnen in der Stadt, arbeiten auf dem Berge. Das gibt es in sehr vielen Städten. Sei es in Mainz, in Trier, in Aachen. Sehr, sehr viele Kommunen gliedern ihre Campus und ihre Wissenschaftsstätte und ihre auch zum Teil Industrie auf die Berge hoch aus, also die Talstädte, auch Stuttgart zum Beispiel, ja. Und da sind natürlich Seilbahnen ideal, können da zum Einsatz kommen.
Also definitiv eine Alternative. Wir machen jetzt mal noch eine ganz kleine Pause. Es gibt Musik, und zwar Sad Man, diesmal nicht mit der Seilbahn, sondern Walking, und zwar von Phil Vetter. Hier die Plattform. Ja, bei mir der Berthold Stückle. Es geht um das City Cable Car Projekt Ulm. Das ist nochmal genau.
Eine Alternative, ein Seilbahn-Bus-System als Alternative zur Straßenbahnlinie vom Hauptbahnhof hoch zur Wissenschaftsstadt.
Also die Seilbahn, die würde dann am Hauptbahnhof starten. Und wo wäre dann der Endpunkt?
Der Endpunkt wäre in etwa hinter dem Botanischen Garten, so beim Eingang Richtung Zahnklinik. Also schon ganz oben, mittendrin im Prinzip.
Und da würde es dann auch noch mit Bussen weitergehen?
Da geht es dann mit Quartiersbussen weiter, mit Elektrobussen, die im Kreis fahren. Und die Institute, die weiter weg liegen, bedienen zum Beispiel die Neue Chirurgie oder die Uni West Fachhochschule, das Daimler-Benz-Forschungszentrum. Oder auch die ganzen Institute, Nokia oder was es dort oben alles noch so gibt im Science Park 2.
Wie lange würde der Weg mit der Seilbahn denn jetzt dauern? Wäre der kürzer wie mit dem Bus?
Nein.
Nicht?
In etwa genauso lang.
Okay.
Von der Uni Süd bis zum Hauptbahnhof oder umgekehrt brauchen Sie mit dem Bus und Straßenbahn 10 Minuten. Das brauchen Sie mit der Seilbahn auch.
Aber die Seilbahn, die würde jetzt im Vergleich zu einem Bus, hätte die jetzt keinen Fahrplan?
Nein.
Wie kann man sich das vorstellen?
Sie müssen sich vorstellen, dass immer vier Kabinen in den Stationen verfügbar sind. Vier Gondeln entsprechen ungefähr 120 Passagieren und 22 sind immer auf der Strecke. Sodass sie ohne Fahrplan immer einsteigen können. Die Tür geht auf, ja, dann werden die langsam rumgeführt, die Gondeln. Und sobald die Gondeln einen bestimmten Punkt erreicht haben, geht die Türe zu. Egal, ob jemand drin sitzt, ob einer drin sitzt oder ob sie voll ist, gehen die Türen zu, werden beschleunigt auf das Zugseil und dann, sage ich mal, schießen sie quasi aus der Station hoch auf den Eselsberg, werden dann auf die Tragseile wieder draufgeklemmt oder draufgeschoben in dem Fall und dann werden die vom Zugseil hochgezogen.
Also die rotieren dann rundum?
Ja, das ist ein Umlaufsystem, ja. Also wie gesagt, die sind immer 22 auf der Strecke und in den Stationen immer vier. Und die laufen permanent im Kreis herum, wenn sie so wollen.
In welchem Takt könnte man das so sagen? Wann kommt da wieder immer so eine neue an?
Alle 42 Sekunden fährt eine Gondel hoch.
Alle 42 Sekunden?
Ja, so ist
das getaktet. Heißt, jetzt, wenn ich in so eine Gondel einsteigen will, dann habe ich 42 Sekunden Zeit oder wie ist das?
Nein, die ja, so in etwa. Doch, das kann man so sagen, ja. Im 42-Sekunden-Takt gehen die Gondeln nach oben. Das kommt jetzt ein bisschen auf die Konzeption drauf an. Jetzt gehen wir natürlich sehr stark ins Detail, wie groß die Station ist, wie viele Gondeln, ob die Gondeln relativ eng beieinander sind in der Station oder ob sie einen gewissen Puffer haben von 1-2 Metern. Wenn man einen Puffer hat von 1-2 Metern, hat es einen Vorteil, dass man natürlich auch in diese Gondel einsteigen kann. Sind sie relativ eng beieinander, kann man immer nur in eine einsteigen. Und wenn die weg ist, in die nächste. Weil sie, wenn sie die Gondeln berühren, bestimmte Sicherheitssysteme greifen, weil die ganzen Anlagen alle mit Laser überwacht sind. Das heißt, wenn die Gondeln sich berühren, würde ein Notstopp eintreten und man müsste die Anlage neu hochfahren. Aber wenn man natürlich mehr Platz hat und die Gondeln sind weit auseinander, kann man natürlich auch gleichzeitig 3-4 Gondeln bestücken.
Und da kann jetzt jeder einsteigen, also auch Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Fahrrad?
Alles, ist Elektrorollstühle, alles kein Problem. Haben wir alles in Koblenz bei dieser Anlage getestet. Wir hatten sogar mal ein Krankenbett drin, weil einer unserer Besucher unbedingt, der ans Bett gefesselt war und ein schwer Kranker und sein größter Wunsch war, mit der Seilbahn zu fahren. Und dem Wunsch sind wir natürlich nachgekommen und haben es ermöglicht, dass dieser ältere Mann einmal in seinem Leben als Koblenzer, wo es natürlich keine Seilbahn gibt, wie hier in den Alpen oder so, einmal in seinem Leben noch mit der Seilbahn fahren durfte. Und dann haben wir wirklich in der Tat ein Krankenbett mit allem drum und dran, mit Infusionen da reingeschoben in diese Gondel und haben es dem Mann ermöglicht, dort von der Stadt hoch auf den Ehrenbreitstein, auf die Festung Ehrenbreitstein zu fahren. Also mit dieser Anlage ist sehr vieles möglich.
Also auch nochmal ein bisschen was anderes. Super. Wenn jetzt da kein Krankenbett drin ist, wie viele Menschen passen denn da so rein in eine Gondel?
Theoretisch, und ich sage wirklich theoretisch, 35 Leute.
Theoretisch, weil?
Weil natürlich 35 Leute entsprechen ungefähr so, wie sie beim Skilaufen sind. Ja, da ist natürlich schon ein bisschen eng da drin. Aber es passen 35 Leute rein. Meine Erfahrung ist aus Koblenz, dass die Befüllung etwa bei 30, maximal 30 Leuten beläuft. Weil dann wird es einfach ein bisschen eng. Man kann es beim Skifahren natürlich aushalten, wenn man ein paar Minuten hochfährt, aber wenn man jetzt mit der Bürokleidung dort hochfährt, möchte man vielleicht doch nicht ganz so eng aufeinander draufstehen. Also gehe ich mal von 30 aus, 25 bis 30. Aber wie gesagt, machbar sind 35 mit diesen Gondeln. Wobei, auch da hat sich einiges getan seit Koblenz. Die Koblenzer Gondeln sind ja auch von einer Tochterfirma von Doppelmayr entwickelt worden. CWA nennt sie die Firma. Auch eine Schweizer Firma. Mittlerweile sind diese Gondeln auch komfortabler, noch komfortabler, wie sie jetzt schon sind, mit Klimaanlagen ausgerüstet, Heizung ausgerüstet, Videoüberwachung, Displays. Auf diesen Displays können dann Informationen abgerufen werden oder man kann auch Werbung drauf laufen lassen. Es hat einen digitalen Sprechfunk drin, der stromgesteuert ist. Sollte der Strom ausfallen, ist in der Decke nochmal ein digitales Funkgerät mit Akkubetrieb integriert, sodass jede Gondel einzeln angesprochen werden kann oder aber alle Gondeln auf einmal, wenn jetzt irgendeine Durchsage kommen müsste. Die Gondeln sind mit Feuerlöschern ausgerüstet. Also die Gondeln sind sehr modern, hochmodern und möglicherweise kann man die Kapazität auch auf 40 hochtrimmen und dann wären natürlich in der Regel 35 Leute der Befüllungsgrad. Aber bei den Gondeln, wie sie jetzt wir hier in Koblenz haben, nach meiner Erfahrung 30 Leute, dann ist die Anlage gut gefüllt.
Die Förderleistung pro Stunde in Richtung diese liegt bei 3000 Personen.
Die liegt oder? Hier bei 3000 Personen, in Koblenz lag sie bei 3600. Das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass die Strecke in Koblenz wesentlich kürzer ist. Das heißt, die Zeit über den Rhein, wo man mit voller Geschwindigkeit fahren kann, ist wesentlich kürzer wie in Ulm. Deshalb ist die Kapazität etwas geringer, 3000 je Richtung, je Stunde. Das entspricht 60 vollbesetzten Bussen oder 30 vollbesetzten Straßenbahnen. Also da müsste man schon 10 Straßenbahnen aufs Gleis bringen in einer Stunde. Und ob so viel Material überhaupt zur Verfügung steht auf dem Eselsberg, bezweifle ich mal an dieser Stelle.
Das sind ja auch richtig, richtig viele Personen, die da hoch könnten. Ja, ist es auch effizient? Also wie viele Personen würden denn da hochfahren oder ist es auf jeden Fall effizienter als die Straßenbahn, aber lohnt sich's auch?
Na, ob es effizienter ist wie die Straßenbahn, das habe ich ja noch nie behauptet. Ja. Man müsste um dieses Konzept Seilbahn und Bus-Shuttle erstmal ein Verkehrskonzept entwickeln. Eine genaue Taktung, man müsste genau eruieren, wie viele Leute steigen am Bahnhof zu, wie viele Leute steigen unter der Strecke zu, wie viele Leute bewegen sich oben. Man müsste einfach Daten haben. Diese Daten wollte ich eigentlich mal haben von der Stadt Koblenz, aber man hat sie mir natürlich nicht gegeben, oder was heißt natürlich, man hat sie mir nicht gegeben. Von daher müsste man erstmal ein Verkehrskonzept entwickeln und dann dieses Verkehrskonzept prüfen und der Straßenbahn gegenüberstellen. Die Vor- und Nachteile der Straßenbahn, die Vor- und Nachteile der Seilbahn und unterm Strich kommt dann ein Wert heraus, wo der dann sagt, die Straßenbahn ist besser oder die Seilbahn-Buskombination ist besser. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass eigentlich das Bus-Seilbahn-Konzept besser abschneidet, weil wir schon im Invest bis zu fast, oder Investitionssumme bis fast 80, 90, möglicherweise auch 100 Millionen Euro einsparen können. Und das ist natürlich schon eine Zahl, wo man mal drüber nachdenken müsste als Steuerzahler.
Auf die Vor- und Nachteile, da kommen wir auch gleich zu sprechen nach einer kleinen Pause. So, es geht weiter mit der Plattform nach unserem Lied. Es geht um das, City Cable Car Ulm. Ja, ein Projekt, das die Straßenbahn, die gerade geplant wird, ersetzen könnte mit einer Seilbahn, also an den oberen Eselsberg vom Hauptbahnhof. Was wären denn da die Vorteile davon?
Im Wesentlichen gibt es drei große Vorteile gegenüber der Straßenbahn, wobei, wie gesagt, ich hatte es ja vorher schon erwähnt, auch die Straßenbahn ihre Berechtigung hat. Ich möchte jetzt nicht die Nachteile und die Vorteile aufwiegen, ohne ein Verkehrskonzept, um mein System entwickelt zu haben, herumgestrickt zu haben. Aber mal die drei wesentlichen Punkte. Die Vorteile sind natürlich die Investitionskosten. Die Investitionskosten sind deutlich geringer wie im Vergleich zur Straßenbahn. Ich hatte es ja vorher erwähnt, 80, 90, möglicherweise sogar 100 Millionen Euro allein auf der Strecke Eselsberg runter zum Hauptbahnhof oder umgekehrt. Die relativ kurze Bauzeit von 1,5 Jahren. So eine Straßenbahn wird sich, denke ich, 3-4 Jahre durch die Stadt wühlen, in Anführungsstrichen, ja, mit dem Brückenbauwerk über die Bahn. In Koblenz haben wir die Bahn innerhalb eines Jahres hingestellt und ich denke mal, 1,5 bis 2 Jahre von der Planungsphase bis zur Realisierung, bis zur Fertigstellung für die Seilbahn, relativ kurze Bauzeit. Und natürlich, großer Vorteil, kein Flächenverbrauch. Sie brauchen keine betonierte Trasse von 7 Kilometer wie für die Straßenbahn. Sie haben 7 Stützen und haben 2 Stationen, eine Berg-, eine Talstation. Das macht natürlich auch das Bauen unabhängig. Das heißt, Sie können gleichzeitig an allen Stützen und an allen Stationsgebäuden bauen. Einzige Baustelle, in Anführungsstriche, die ein bisschen Probleme bereiten würde, wäre die Talstation direkt vor dem Bahnhof. Dort würde es sicherlich Überschneidungen geben mit anderen Projekten oder mit Straßenbauprojekten oder wie auch immer. Da wird es Kollisionen geben mit anderen Projekten.
Aber wir hätten definitiv noch Platz am Hauptbahnhof für so eine Station.
Ja, so wie sie jetzt konzipiert ist, hat man natürlich Platz. Wir haben die Talstation in etwa dorthin gesetzt, wo jetzt dieser Infopavillon ist, dieser rote, also direkt eigentlich vor dem Haupteingang. Man könnte natürlich aber auch dieses, das ist alles eine Frage des Geldes, man könnte natürlich aber auch diese Talstation unterirdisch bauen, in so eine Art U-Bahnhof, was natürlich die Kosten nach oben treibt. Oder man könnte natürlich, wenn der neue Bahnhof gebaut wird in Ulm, könnte man natürlich auch die Talstation ins Gebäude integrieren. Also technisch ist alles möglich. Wir haben einfach mal hier ein Projekt entwickelt und haben ja auch dieses Projekt kalkuliert, einer Kostenberechnung hinterlegt, diesem Projekt. Und bei dieser Kostenberechnung ist das Stationsgebäude am Bahnhof oberirdisch ein funktionaler Stahlbeton-Glasbau, moderne Architektur, nichts Spektakuläres, aber auch nichts Einfaches. Genauso wie im Eselsberg. Und so ist die Konzeption momentan nach oben offen, wenn man Geld ausgeben will. Natürlich keine Grenzen gesetzt. Man kann die Stützen designen, man kann die Gebäude designen. Man kann, wie gesagt, eine U-Bahn-Station draus machen und kann die ganze Talstation auch unterirdisch betreiben. Oder man kann es ins Gebäude integrieren. Also man kann alles möglich machen.
Die Kosten, die sind ja auch so ein Fall. Im Vergleich zu einer Straßenbahn, wie sieht es denn aus da?
Wir schätzen dieses Projekt auf 35 bis 40 Millionen Euro. Nach meiner Kalkulation kostet die Straßenbahn vom Bahnhof hoch zur Wissenschaftsstadt 114 Millionen Euro. Genau kann ich es nicht sagen. Die Zahlen, es kursieren ja verschiedene Zahlen in der Presse. Man geht davon aus, dass 140 Millionen Euro die Straßenbahn vom Kuhberg bis zum Eselsberg kostet. Das glaube ich nicht ganz, weil alle öffentlichen Daten, die man bekommt von Verkehrsplanern, von Universitäten, die sich mit Verkehrsprojekten beschäftigen, die reden von 20 Millionen Euro pro Kilometer, 20 bis 30 Millionen Euro pro Kilometer Straßenbahn. Wenn ich jetzt nur den unteren Wert annehme, von 20 Millionen Euro, die Strecke vom Bahnhof hoch zur Lise-Meitner-Straße ist 7 Kilometer, da bin ich bei 140 Millionen Euro, stelle ich die 40 der Straßenbahn, der Seilbahn gegenüber, kann bis zu 100 Millionen Euro im investiven Bereich eingespart werden.
Also so circa würde die so 35 bis 40 Millionen Euro
ja, werden. Wie gesagt, da muss man natürlich schon noch ein bisschen ins Detail gehen, wie der Untergrund aussieht, möglicherweise Altlasten oder ähnliche Dinge. Das große Problem sind natürlich die Gründungen dieser Pfeiler. Da ist natürlich ein Unterschied, ob man die Pfeiler mit Bohrpfählen 18 Meter gründen muss oder 25 Meter gründen muss. Da ist dann schon noch eine gewisse Unsicherheit drin. Aber im Groben und Ganzen 35 bis 40 Millionen Euro netto teurer wird die Seilbahn auf keinen Fall.
Gibt es sonst noch Vorteile?
Naja, Vorteile vielleicht anderer Art. Man könnte natürlich auch dieses Projekt touristisch ein bisschen vermarkten. Man könnte natürlich touristische Nebeneffekte erzielen, indem man einfach Leute, die Ulm besuchen, die auch eine Seilbahnfahrt machen, auf den Oberen Eselsberg hoch oder zum Beispiel dann den Botanischen Garten besuchen oder den Kunstpfad. Viele Touristen mögen es vielleicht mal mit der Seilbahn über die Stadt zu schweben und Ulm von oben zu sehen. Dort könnte man ein ganz anderes Ticketing-System natürlich auch integrieren. Beispiel, jeder, der in Ulm einen Arbeitsplatz hat oder jeder, der ein Einwohner von Ulm ist, bekommt die Fahrt zum öffentlichen Nahverkehrsticket und jeder Tourist muss halt 6 Euro bezahlen für eine Fahrt rauf und runter. Das kann man natürlich auch überlegen. Also man könnte da schon auch ein bisschen Gedanken daran verschwenden, wie man die Seilbahn noch andersweitig nutzt. Am Wochenende zum Beispiel genau umgekehrt, dass die Leute oben parken, Park and Ride und dann in 10 Minuten in die Stadt fahren, um dort einzukaufen und dann wieder mit der Seilbahn hoch ohne Zwischenstopp. Also da sind schon auch andere Möglichkeiten drin mit dieser Seilbahn.
Also es gibt genug, was man sagen könnte, das wäre wirklich super mit so einer Seilbahn. Wie das jetzt mit der Verwirklichung und der Stadt Ulm aussieht, der das auch vorgeschlagen wurde, das reden wir nach einem kurzen Lied. Das ist die Plattform auf 102,6 Megahertz. Wir haben uns gerade über eine Seilbahn unterhalten über die City Cable Car Ulm. Was hält denn die Stadt Ulm davon? Wurde die gefragt und über das Projekt informiert? Wie hat die reagiert?
Ja, sicher habe ich die Stadt informiert. Ich habe das Projekt auch der Stadt vorgestellt und habe das Projekt auch sauber abgearbeitet. Ich habe das Projekt dem Oberbürgermeister Ivo Gönner vorgestellt in einem Brief und habe ihn auch eingeladen zur Eröffnungsfeier der Bundesgartenschau. Er konnte leider nicht aus anderen Termingründen, was auch jetzt kein Problem darstellte für mich. Er hat mich dann eingeladen letztes Jahr im August. Dort habe ich ihm das Konzept vorgestellt. Wir haben uns auch über andere Themen unterhalten, E-Mobility und Verkehrskonzepte ein bisschen generell. War ein ganz angenehmes Gespräch und habe dann ein paar Wochen später nochmal nachgefragt, ob er nicht doch sich das mal in Koblenz anschauen will und so. Und dann kam aber nichts mehr. Dann hat mehrere Briefe geschrieben und bekam keine Antwort mehr. Und dann bin ich an die Politik gegangen, an die Fraktionen. Da war die Resonanz auch sehr, sehr spärlich. Martin Rivoire von der SPD hat mich mal eingeladen, dem habe ich das Projekt vorgestellt. Und ein paar Leute von der CDU und von den Freien Wählern wollten sich das anhören. Aber meine Einladung an den Baubürgermeister und an andere Fraktionen oder an die Verwaltung, an die Politik nach Koblenz zu kommen, sich das Projekt anzuschauen, dem ist leider keiner gefolgt. Ich habe auch andere Leute angeschrieben, Verantwortliche bei der Universität, den Kanzler, den Präsidenten oder Leute vom Universitätsbeamt. Aber auch da kam keine Resonanz. So bin ich dann an die Presse gegangen, dann gab es ein bisschen Resonanz. Sehr schön war für mich, jetzt letzten Donnerstag war ich in Berlin auf der weltgrößten Messe für Verkehrstechnik. Also eine wahnsinnige Messe, wo die ganze Welt vertreten ist mit schienengebundenen Systemen, aber auch mit anderen Systemen. Dort war ich mit meinem Projektpartner der Firma Doppelmayr, hatten wir einen Stand, einen großen. Und dort habe ich das Cable City Cable Car Ulm Konzept dem baden-württembergischen Verkehrsminister vorgestellt. Er hat sich sehr dafür interessiert und er fand es auch richtig gut, dass die Firma Doppelmayr jetzt nicht ihre auf der ganzen Welt ihre Hightech-Produkte dem Minister präsentiert, wo, denke ich, gar kein so ein richtig Bezug da wäre, gewesen wäre, sondern wir haben zwei Projekte in Baden-Württemberg vorgestellt. Einmal ein Projekt im Schwarzwald, ein Zubringerlift für den Feldberg. Das würde Anfahrten von 20 Kilometer Autofahrt ersparen. Und natürlich und mein City Cable Car Konzept. Und dort habe ich 20 Minuten mit ihm geplaudert und mich mit ihm unterhalten. Und er kann natürlich nicht in die Planungshoheit der Stadt Ulm eingreifen, aber er war doch, ich bin da sehr optimistisch, dass er da vielleicht doch nochmal den einen oder anderen Politiker anspricht und ob man vielleicht nicht doch noch überlegt, ob man das Projekt nicht zumindest mal prüft, ja. Sicherlich ist die Straßenbahn weit gediehen. Planfeststellungsverfahren wurde vom Gemeinderat fast einstimmig beschlossen, nur zwei Gegenstimmen. Die Stadt Ulm braucht allerdings, um dieses Konzept Straßenbahn zu verwirklichen, ungefähr 80, 90 Millionen Euro Zuschüsse von Bund und Land. Sollten diese nicht fließen, dann könnte natürlich das City Cable Car wieder ganz interessant werden, weil es ja deutlich günstiger ist als die Straßenbahn. Und dieses City Cable Car könnte die Stadt Ulm finanzieren, ohne Zuschüsse von Bund und Land.
Also vielleicht wird es ja doch was. Bei den Bürgern, da wird es zumindest sehr positiv aufgegriffen, denen man es erzählt. Vielleicht, wir sind leider schon so gut wie am Ende, vielleicht sagen Sie einfach nochmal Ihre Internetadresse für einfach Hörer, die sich nochmal informieren wollen, die jetzt zugehört haben und einfach nochmal nachlesen wollen.
Ja, wer genau Informationen haben will, kann auf meine Homepage gehen. www.ulmer-salban.de. Dort gibt es auch eine E-Mail-Adresse, info@ulmer-salban.de. Dort kann man sich informieren. Wenn Institutionen, Vereine oder Parteien oder irgendjemand oder andere Institutionen